Das ist das Verhältnis zwischen Freiheit und Moral. Da komme ich später. Aber vor allem, was ist diese Verdoppelung? Da komme ich. Diese Verdoppelung kommt sicherlich aus der, sagen wir, Paralogismus der reinen Vernunft. Das ist der Ursprung. Also der Ursprung für diese Verdoppelung liegt nicht weniger in dieser ganzen Geschichte als in der Analyse der theoretischen Vernunft. Und der Grund dafür ist ganz klar, dass Kant, wie auch alle Zeitgenossen, zumindest Zeitgenossen, aber man fragt sich, ob es nicht nach wie vor der Fall ist, davon ausgeht, dass die, ich glaube, es ist nach wie vor der Fall, ausgeht davon, dass die Moral nur dann möglich ist, wenn die Metaphysik möglich ist. Das heißt, die Frage ist, die Frage nach der Moral führt quasi automatisch zu der Frage nach der Metaphysik. Das ist das Problem. Und eben in diesem Abschnitt passiert es. Irgendwer beginnt damit, dass er das analysiert und jenes analysiert und. Und irgendwann kommt er auf diese Grundüberzeugung, ja, dass das eine oder andere nicht geht. Nun, wenn man aber die Frage nach der Metaphysik stellt, dann kommt man sozusagen auf den Boden der theoretischen Vernunft zurück. Und dann praktisch das, was er in theoretischer Vernunft, Kritik der reinen Vernunft schaut, das ist ja, wird in einer anderen Form, aus einer anderen Perspektive wiederholt. Nämlich, dass wir nicht das eine Bild der Wirklichkeit haben, sondern zwei. Und zwar solche, die in einem absoluten Widerspruch zueinander stehen, die wir aber, wir haben aber kein Kriterium überhaupt zwischen diesen zwei Modellen der Wirklichkeit zu wählen. Ja, und ein Modell ist das sozusagen das Modell der Aufklärung. Ja, sagen wir so. Das heißt, der Mensch ist Naturwesen, Teil der Natur. Die Natur hat keine Grenzen. Alles, was in der Natur passiert, ist ursachlich. Wir können zur ersten Ursache nicht kommen, wir können zum endgültigen Ziel nicht kommen. Wir können sozusagen nicht die Frage nach der ersten Ursache stellen und sie sozusagen korrigieren. Ja, irgendwie. Also Gnosis gleich Gnosis ist nicht möglich. Also Korrektur der Schöpfung ist nicht möglich. Wir können auch nicht wissen, was das Endziel ist. Wir können dementsprechend uns auf dieses Ziel nicht einstellen. Wir können sozusagen unsere eigenen Ziele nicht mit diesem Endziel koordinieren, was noch eine wichtige Dimension der moralischen Handlung wäre, oder Möglichkeit der moralischen Handlung zu bewirken. Und generell, aber auf der einen Seite, es passiert nichts außer, wenn es nicht ursachlich bedingt ist in der Welt. Das heißt, es gibt nichts, was jenseits diesem Zusammenhang steht. Das heißt, nichts Übersinnliches. Ja, in einer Form oder anderen. Kein Wunder, keine Intervention der nicht natürlichen Kräfte und so weiter und so fort. Ja. Also geistige Kräfte sind ohnmächtig. Ja. Sie haben kein Vehikel, um sich in der Welt zu manifestieren. Wir haben also eine sehr homogene Geschichte. Und wenn man dieses Bild nimmt und wenn man mit dem neuesten Vergleich wieder da, ja, da sagt die Sprache, beginnt nirgendwo und endet nirgendwo und man kann nicht sagen, wie der Satz überhaupt produziert wird. Der Satz produziert wird nicht, weil wir etwas sagen wollen und deswegen den Satz produzieren. Dieser Satz wurde auch niemals von irgendjemandem gewollt, sondern unser Wollen oder unser Sinn zuschreiben bezieht sich auf einen schon vorhandenen Satz. Man kann sagen, dass die Übertragung des gleichen Positivismus, die gleiche Aufklärung, Sichtweise in der Natur auf die Sprache, ja, als sozusagen als erweiterte Natur, des zweiten Natur. Das heißt, wir haben mit diesem Modell immer wieder zu tun. Nun, akzeptiert Kant, wie wir wissen, in Kritik der reinen Vernunft, diese Sicht der Dinge. Gleichzeitig aber sagt er, dass diese Perspektive, das andere Modell, sagen wir, oder der andere metaphysische Sicht der Dinge nicht stört. Ja? Wir haben sozusagen diese zwei Modelle, wie gesagt, und sie sind nicht entscheidender. Und dieses zweite gibt uns allerdings die Möglichkeit, moralisch zu handeln, unmittelbar, ja? Weil da gibt es ja Anfang, da gibt es das Ende, da gibt es die Freiheit, da gibt es die Möglichkeit, die Gestaltung, da gibt es die Übersicht. Nun, Kant kann diese Situation so belassen in der Kritik der reinen Vernunft, weil seine Aufgabe dort ist, sozusagen einen Bereich abzugrenzen, in dem diese zwei Modelle nicht interferieren, wo die Spannung zwischen ihnen sich nicht einstellt. Das sind die positive Wissenschaften. Die positive Wissenschaft bildet so einen Bereich, wo es im Grunde egal ist, ob man das eine Modell hat und das andere Modell. Sozusagen, die sind neutral in Bezug auf diese Problematik. Nun, die Moral bringt diese zwei Perspektiven in einen unmittelbaren Konflikt. Weil die Moral bezieht sich allein auf die Vernunft. Ja, es ist nicht positive Angelegenheit, sondern Vernunftsangelegenheit. Das heißt, Moral, die Stellung des Menschen, Problem, führen uns in die inneren Konflikte der Vernunft, die ja auf der ersten Phase ausgespart worden sind. Und im Grunde, was Kant hier tut, er beschreibt die moralische Handlung als Widerstreit, als aktiver Widerstreit und aktiver Kampf zwischen diesen zwei Modellen. Und dieser Kampf plötzlich bekommt eine Realität und wird zu einem realen psychologischen Ereignis. Weil auf der einen Seite hat man alles, was man erlebt und so weiter, ist eine Neigung. Ja, Neigung hat immer so und so. Auf der anderen Seite aber hat man diese Analyse der Welt und der Vernunft als metaphysische Vernunft. Und auf diese Analyse bezieht sich der Begriff der Freiheit und alles Mögliche. Wir haben also diesen Widerstreit in uns selbst, und zwar ein unlösbarer Widerstreit. Wir können wählen, wir müssen wählen, ohne ein Kriterium dafür zu haben. Und das ist der Schmerz. Der Schmerz, diese Abstumpfung, das Zombiehafte kommt daher, dass wir uns sozusagen vergewaltigen. Wir haben keine natürliche, also die natürliche nicht im Sinne jetzt der wirklich natürliche, ja, sondern der Beschaffenheit der Vernunft selbst. Die Beschaffenheit der Vernunft selbst wird beschrieben als solche, die dieser Kriterium nicht gibt. Das heißt, die Vernunft, allein für sich gelassen, kann diese Wahl nicht treffen. Die Vernunft muss sich selbst zwingen. Und das ist schmerzhaft. Ja, eine Variante zu wählen gegen die andere. Und er wählt, und die wählt diese Variante nicht bei der Reflexion, sondern bei der Handlung. Weil wenn man die Metaphysik nicht wählt, dann versagt sie sich die Moral. Und dann kommt diese andere Welt. Man kann sagen, das ist eine virtuelle Welt, ja, und Virtus, das ist Tugend, ja, etwa. Also virtuelle Welten sind metaphysische Welten. Übrigens, es ist relativ witzig für mich, dass gerade die, die mit virtuellen Wirklichkeiten und Welten, Realitäten operieren, immer sich so oder oft so antimetaphysisch geben. Wobei die Idee der Virtualität selbst und die Idee der Computertechnik, der Computersimulation und so weiter, ganze Mechanismen kommen von Leibniz bekanntlich. Das heißt gerade von dem Philosoph, dessen Lehre sozusagen der Höhepunkt und Verkörperung sozusagen der metaphysischen Tradition ist. und der auch relativiert, zum Teil bekämpft wurde von der Aufklärung und relativiert von Kant. Also wenn Kant meint Metaphysik, man Leibniz, ja, eigentlich. Und Leibniz ist eben der Philosoph, der diese Analyse eben vornimmt. Ja, es gibt so etwas wie eine Vernunftstruktur, wir haben darüber gesprochen, das heißt eine Summe analytischer Sätzen, die allgemein gelten für alle virtuelle Welten, wie 2 plus 2 ist 4. Und es gibt Sätze, die nicht allgemein gültig sind, die nicht analytisch und synthetisch sind, und die können sich von einer Welt zu einer Welt ändern. Das heißt, ich kann eine Welt haben, ich mache das sozusagen im Sinne einer späteren Analyse, logischen Analyse, die aber völlig übereinstimmt mit Leibniz-Einstein, dass wir können unsere Realität vorstellen als eine unendliche Reihe der virtuellen Welten, wobei ein Satz nur unterschiedlich ist. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass wir eine Satzmenge haben, die so aufgebaut ist, dass sie alle Welten inklusive unserer eigenen auf der Weise beschreibt, dass nur ein Satz jeweils ändert. Das heißt, die ganze Welt, aber dieser Stuhl ist schwarz, oder dieser Tisch ist schwarz. Dann nächste Welt, zwei Tische sind schwarz, alle anderen bleiben weiß. Nächste Welt, das ist grün, das ist schwarz, und so geht es weiter. Schon mit diesen Tischen kriegen wir einige hundert. Und so geht es weiter. Also wenn wir so ein Modell bekommen, das ist ein Leibniz-Einstein Modell, dann haben wir die Ethik. Also das heißt, wir haben ein Feld, auf dem wir entscheiden können, ob wir diesen Tisch schwarz machen oder weiß. Wir bekommen also die Möglichkeit einer Wahl, die eine freiheitliche Wahl ist. Und das ist eben dieses metaphysische Modell. Ja, das heißt, wir können nicht entscheiden, was unsere Welt ist. Ist unsere Welt so etwas wie eine unhintergehbare, naturgegebene Angelegenheit, eine Tatsache, die Möglichkeit der Manipulation, Reflexion, Intervention, Umgestaltung aufschließt, weil sie einfach jedes mögliche Horizont unseres Denkens übersteigt. Es ist sozusagen eine Realität, die nicht in Frage gestellt werden kann. Oder wir denken metaphysisch. Metaphysisch bedeutet konstruktivistisch, wenn man will, und im Sinne der virtuellen Realität. Das heißt, wir denken die Welt insgesamt als endlich und veränderbar durch unsere Entscheidung. Wir wissen es nicht und können es nicht wissen, ob es eine Welt ist oder andere Welt ist. Eine Welt ist Welt ohne Moral und andere Welt ist die Welt, wo die Moral möglich ist. Weil wenn wir konstruktivistisch denken, wenn wir denken, dass alles, womit wir zu tun haben, als Realität eigentlich gesellschaftliche oder sprachliche Konstruktion ist, dann eröffnet sich die Möglichkeit einer gestaltenden Intervention und damit eröffnet sich die Möglichkeit einer metaphysisch begründeten Moral oder Politik. Das ist der Grund, warum die amerikanische Akademie die sozusagen immer zumindest idealiter intervenieren will, zunehmend konstruktivistisch denkt. Ja, alles ist konstruiert. Es gibt ja inzwischen so witzige Bücher, zu welchen sie erziehen. Das alles führt, ja. Wenn alles konstruiert wird. Und sogar Parodien, ja, das waren parodistische Texte von Sokol. Also, die tatsächlich das Authentische publiziert wurden, das alles konstruiert. Weil an dem Moment, an dem wir denken, alles konstruiert, das heißt, wir denken eigentlich metaphysisch. Das heißt, wir denken eigentlich den Zorn von Leibniz. Dann öffnet sich die Möglichkeit der der vernünftige, der freie Intervention. Und interessant ist sicherlich für, vor allem für die Spätdekonstruktivisten, Nancy spricht auch darüber in seinem Buch über kategorische Imperativ, dass das Normalfall ein pathologischer Fall ist. Normalfall ist ein pathologischer Fall. Also was ist der Pathos in diesem Sinne? Pathos ist nichts anderes, wenn man sozusagen in diesem Kontext sieht, als die Anerkennung der unanwerbaren Vorhandenseins dieser einen Welt. Ja. Das ist pathetisch. Das ist pathetisch und pathologisch. Ja. So wie ich sagen kann, es gibt nur das und nicht jenes. Es ist sozusagen, ich verwehre mir selbst die Möglichkeit einer freien Wahl, indem ich durch eine Leidenschaft ergriffen oder durch eine Krankheit ergriffen oder durch ein philosophisches Argument ergriffen, denke, dass die Wirklichkeit, die es gibt, ist nur eine und unterhintergehbar. Das ist normal und das ist pathologisch zugleich. Eine Figur, die dann bis Agamben von Sagan sich ständig wiederholt. Ja, das Normalfall ist der pathologische Fall. Der Normalfall ist der Ausnahmezustand. Woher kommt das? Es kommt eben, dass dieser Normalfall gleichzeitig und unanwendbar zweierlei gesehen werden kann. Als eine mir vorgegebene Tatsache und als eine von mir gewollte Konstruktion. Die gleiche Welt kann gesehen werden als eine Tatsache und als eine Option. Und da wir nicht entscheiden können, ist es eine Option oder ist vorgegebene Tatsache, leben wir ständig in dieser Spannung zwischen normal und pathologisch, ja, als normalen Zustand. Wir können uns von diesem Zustand nur befreien, indem wir eine zombiehafte Entscheidung zugunsten, eine rein normative Entscheidung zugunsten einer Lektüre, also metaphysischer Lektüre tun. Und das ist etwas, was die Kritiker von Kant sofort angegriffen haben. Also wenn man Hamann, Jacobi liest, also die sofort nach der Erscheinung Kritik noch mehr Kritik der Vernunft aus der katholisch-christlichen Perspektive begonnen haben, Kant zu attackieren, dann steckt da immer diese Grundfigur da. Das heißt, es wird immer gesagt, man schafft, das ist sicherlich überzogen, ja, aber irgendwie auch richtig, man schafft die Metaphysik als Weltbild ab und dann steht dieses gleiche, schon abgeschaffene Weltbild als normativ wieder. Das ist sozusagen ein Rückzug. Darüber spricht auch zum Beispiel Hegel ja verdeckt, aber darüber spricht sehr viel Marx, darüber spricht sehr viel Feuerbach, dann später, jetzt aus der atheistischen Perspektive, ja, dass sozusagen das Kant alles auf der Ebene der moralischen Normativität wiederherstellt, was es auf der Ebene der theoretischen Reflexion abgeschafft hat. Das war der Standardvorwurf sowohl von der rechten wie auch von der linken Seite. Und zwar von der rechten, weil die haben gesagt, so etwas kann nicht dazu führen, dass man die Moral rettet. Und aus der linken, das wird sozusagen Moral ohne Grundlage etabliert. Oder vielmehr, das wird ein Weltbild etabliert, weil diese Weltbild moralisch gewollt ist oder aus einer bestimmten Perspektive der moralischen gewollt war. Und das war typischer Vorwurf, war sicherlich der Vorwurf der Anpassung an bestehende auch politische Ordnung, ja, die es verlangt, in einer solch verstandenen Metaphysik verankert zu werden. Ich bin mir nicht sicher, dass diese Art Argumentation Also entweder ist sie nicht ganz richtig oder sie wird richtig, wenn sie weitergeführt werden. Es ist mehr oder weniger offensichtlich, dass Kant von Anfang an schon in der Kritik der reinen Vernunft sich dieser Abschaffung der Metaphysik eigentlich widersetzt. Und dass er von Anfang an ein konservativer Denker ist. Das Problem ein bisschen Rezeption Kants im Deutschen besteht darin, also bis heute, ja, besteht darin, dass Kant als die radikalste Figur der deutschen Aufklärung auftritt. Ja, und immer wenn man sozusagen in Deutschland radikal entschlossen sein will, ja, im Sinne der Demokratie, im Sinne des Pazifismus, im Sinne des, das und das, wird auf Kant sozusagen berufen. Nur wenn man aber in gesamte Situation der Zeit kann reflektiert, dann sieht man, dass schon seine erste Schrift ist sehr defensiv. Und die Idee war eben, sozusagen unter dem Eindruck dessen, was in Frankreich und England passiert ist, so etwas auf der moralischen und politischen Ebene nicht zuzulassen. Das heißt, es war ein Versuch, dafür von Anfang an, schon auf der Ebene der Kritik der reinen Vernunft, ein Versuch, der viele Regierungen, zum Beispiel die chinesische oder sowjetische Regierung und so weiter, unternommen haben. Und das hieß bei Lenin und Stalin, das Beste, und das waren die positive Wissenschaftler von Westen, zu übernehmen, ohne die ganze Dekadenz, westliche Dekadenz sozusagen, mitzuschleppen. Und das ist genau, was Kant auf der deutschen Ebene die Frage stellt. Also wie reinigt man das, was im Westen gut ist, und das sind die positiven Wissenschaften, von dem, was im Westen schlecht ist, und das ist die Dekadenz und Immoralität. Ja. Und wie baut man die Philosophie so auf, dass das Gute nach Deutschland kommt und das dem Schlechten sozusagen direkt verwendet wird?
Es gab ja diese Position schon länger, diesen Vorwurf an Kant, dass er kein radikaler Aufklärer sei, in der Hinsicht, dass wenn der Wille von irgendwas bestimmt wird, dann von einem Interesse, oder dass es eigentlich nur den pathologischen Willen gibt, dass diese Achtung vor dem Gesetz ja quasi eine Achtung wäre vor etwas, was es nicht gibt oder was. Also keiner kann sagen, was dieses Gesetz ist. Also keiner. Niemand hat es gesehen, niemand irgendwie. Also ihm wurde ja vorgeworfen, quasi die Schwärmerei wieder einzuführen in der Philosophie, weil er die Handlung auf etwas stützen wollte, was de facto nichts Seiendes ist.
Ja. Das war eigentlich mein zweiter Punkt. Aber schon vorab. Ich habe wirklich Wert gelegt auf diese Frage. Jetzt kommt es in Bezug darauf, was ich gesagt habe. Genau. Das ist die Frage des Status der analytischen Sprache, also der analytischen Teil der Sprache. Ist das irreal? Es ist irreal in dem Sinne, dass analytischer Teil der Sprache keine Sachverhalte beschreibt. In diesem Sinne, wenn Sie sagen, das hat niemand gesehen, das hat niemand erlebt und so weiter, das stimmt. Das 2 und 2, 4 ist, hat niemand gesehen. Es ist analytischer Teil der Mathematik, es ist analytischer Teil der Sprache. Wenn man sagt, alles, was nicht empirisch gegeben ist, ist Schwärmerei, dann ist es Schwärmerei. Kant aber sagt das nicht. Kant sagt, es gibt Schwärmerei, sind synthetische Sätze, die durch keine empirische Erfahrung abgedeckt werden. Die sind Schwärmerei. Die logische, analytische Sachen, das ist der schwierige Teil der kantianischen Philosophie. Ich denke, das ist eigentlich ein wichtiger Teil und das ist, was von vielen im 19. Jahrhundert nicht begriffen worden ist, das ist später begriffen, Anfang des 20. Jahrhunderts durch die neue logische Schule. Diese analytischen Sätze sind weder schwärmerische noch positiver, noch empirischer. Sie sind reine Sätze der Vernunft. Das ist sozusagen Gerüst, ja, Gerüst der Sprache, also die Möglichkeit gibt, überhaupt irgendetwas aufzubauen. Und die haben ein zwingendes Charakter, weil wenn man dieses Gerüst nicht benutzt und diese Sätze nicht benutzt, dann baut man nichts, was hält. Ja? Man baut keine Argumentation auf. Und man baut keine physikalische Theorie auf. Ja, man kann das nicht machen, wenn man diesen mathematischen, logischen Apparat nicht hat. Das heißt, dieser Apparat ist nicht das, was gegeben wird, ist aber auch nicht, was Schwärmerei ist, weil diese Struktur hält. Ja? Wenn wir analytische Sätze benutzen und dann eine Rakete bauen, oder eine Brücke bauen, oder ein Haus bauen, dann fliegt die Rakete und das Haus steht. Also das Argument von Kant war, es gibt eine Komponente in unserer Sprache, es gibt eine Komponente in unserem Denken, also Sprache modern gesehen. Er würde sagen, in unserer Vernunft, in unserem Denken, hat das so noch nicht unterschieden, ja, wie wir das tun heute. Aber die Struktur ist die gleiche. Und er sagt, es gibt sozusagen eine Dimension, die weder eine schwärmerische ist, noch eine empirische, und die hat zwingende Charakter. Also wir müssen uns zu dieser Dimension bekennen. Und diese Bekenntnis ist die Moral, ist sozusagen, da ist der Moment, wo die Moral als Vernunftsangelegenheit ins Spiel kommt. Ich habe gesagt, das ist ein schwieriger Punkt. Weil wir können auch nicht logisch argumentieren. Wir können auch sagen, ich tue es nicht. Ja? Ich argumentiere nicht entsprechend dieser analytischen Gesetzen, sondern rede von mir hin. Ja? Ich sage, was mir einfällt. Also schwärme eben, ja? So wie Psychoanalyse, was befreie mich von diesem logischen Gerüst. Ja? Inszeniere so etwas wie freier Fluss der Sprache. Also es gibt diese Möglichkeit auch. Ja? Und das heißt, die Logik ist als eine reale Möglichkeit, logisch zu argumentieren, Effekt einer Wahl, Effekt einer Entscheidung, hat eine gewisse normative Dimension. Und das ist der Punkt, von dem aus diese ganze Morallehre von Kant eigentlich entspricht. Letztendlich, was er predigt, ist Bekenntnis zur Logik. Ja, Bekenntnis zur Vernunft, aber Bekenntnis zur Vernunft verstanden, so wie ich ungefähr beschrieben habe.
Also wenn es die Möglichkeit gibt, sich zu entscheiden für die Welt der Freiheit oder der Logik oder auf der anderen Seite die Welt der Notwendigkeit und der Naturgesetze, dann setzt das ja schon allein die Freiheit voraus. Also die Freiheit ist am Anfang schon gesetzt und kommt nicht irgendwann als Effekt der Wahl, sondern es liegt der Wahl eigentlich zugrunde. Und in dem Sinn ist eigentlich interessant, was Sartre vorschlägt, genau zu dem Problem, nämlich dass diese Welt der objektiven Naturgesetze und der Notwendigkeit und der Kausalität eigentlich nur für den Blick des anderen existiert, der mich von außen betrachtet, der meine Handlung von außen betrachtet, objektiviert dadurch, irgendwie zum Erstarren bringt auch, und meine Freiheit dadurch auch von außen sozusagen einschränkt oder eben erstarren lässt auch. Aber für mich selbst kann ich nie wissen, ob ich, wenn ich spreche oder wenn ich irgendwas tue, irgendwelchen objektiven, naturnotwendigen oder sprachnotwendigen Gesetzen unterliege.
Ja, gut. Also zunächst einmal bei Kant. Bei Kant ist es so, dass diese Wahl zwischen, zwei Modellen, zwischen aufklärerischen Modellen und metaphysischen Modellen, sagen wir so, dass diese Wahl nicht getroffen werden kann aufgrund zwingender theoretischer Argumente, öffnet dieser Raum der ursprünglichen Freiheit. Ja, das heißt, wir haben zwei Modelle auf der metaphysischen Ebene, nicht auf der positiven Ebene, aber auf der metaphysischen Ebene, und die Situation der Unanscheinbarkeit. Ja. damit der Raum der Frage. Ich glaube, dass, und das ist dann eine zweite Frage, wie man das in Anklang mit dem, was Sartre sagt, bringt oder nicht bringt, oder ob das Spannung entsteht oder nicht. Also es ist eine schwierige Frage. Es ist die Frage danach, wie konstituiert sich der andere überhaupt. Ja? Also wenn man sagt, der Blick des anderen, aber was ist der andere? Wie konstituiert er sich überhaupt? Wie konstituiert sich die Andersheit des anderen? Warum weiß ich, dass es das andere ist überhaupt in erster Linie? Und dann würde Kant sagen, wahrscheinlich, wenn man ihn fragt, dass diese Andersheit ist ja partiell und in vielerlei Hinsicht problematisch. Und zwar dadurch problematisch, dass er sagt, so etwas wie eine reine Vernunft, so etwas wie eine reine Vernunft und so etwas wie zum Beispiel diese Unentscheidbarkeit selbst, die lassen sich nicht veräußern. Ja, das heißt, das ist die Grundlage der Moral auch, ja, das beginnt von Anfang an. Und dann kann man sagen, meine Freiheit unterscheidet sich von der Freiheit des anderen nicht, insofern, dass die Situation der Unentscheidbarkeit, die meine Freiheit markiert, ist die gleiche wie bei der anderen. Das aber von Anfang an reduziert die Andersartigkeit des anderen, weil die Andersartigkeit des anderen wird zu meinem eigenen Fall.
Ja, der andere ist auch nicht andersartig, es ist nur so, dass ich die Freiheit des anderen ja nicht sehen kann. Sondern ich kann nur, also nach Sartre...
Kann er aber meine?
Er kann meine auch nicht sehen.
Nee, aber kann ich meine?
Ich bin meine Freiheit.
Aber kann ich sie sehen?
Ich kann sie nicht sehen, weil ich kann sowieso keinen Standpunkt außerhalb meines Selbst einnehmen und ich bin meine Freiheit, ich bin identisch mit meiner Freiheit.
Ja gut, aber wenn ich bin meine Freiheit, dann ist der andere meine Freiheit auch.
Nein, der andere ist nicht meine.
Das heißt, die gleiche, die Freiheit ist gleich strukturiert.
Nein, eben nicht. Sondern die Freiheiten beißen sich sozusagen gegenseitig. Die Freiheit des anderen merke ich an der Tatsache, dass meine Freiheit eingeschränkt ist, dass ich ein Unbehagen fühle, dass ich mich entfremdet fühle.
Ja,
oder dass ich entfremdet bin. Und das ist der Beweis der Existenz des anderen als Freiheit.
Ja, aber Kant würde das nicht so sehen. Ja? Zum Beispiel. Oder es ist so, Kant würde folgendermaßen sagen, in einem Modell, in einem anderen Modell nicht, und das bedeutet grundsätzlich nicht. Das heißt, wenn ich zunächst einmal hinter der Andersartigkeit des anderen bei Sartre steckt eine ständige Wiederholung des immer Gleichen. Das ist der Grund, warum sozusagen er für diese nicht radikale Andersartigkeit auch von anderen kritisiert wurde. Warum eigentlich? Weil, wie gesagt, diese Freiheit ist der wiederholende gleiche Ausgangslage mit dieser grundsätzlichen Unentscheidbarkeit. Jetzt, wenn diese Freiheit in der Welt operiert, dann kann man sagen, die wird pathologisch. Und als pathologisch wird sie auch einschränkend und einschränkbar. Das heißt, im Rahmen eines Modells ist das so, im Rahmen eines anderen Modells ist das nicht so. Das heißt, wenn ich sozusagen so etwas denke, dass die Freiheit, ja, es gibt diese, ich weiß nicht, so ein Märchen, ich habe glaube ich zitiert, vom Geist in der Flasche, so persische, arabische Geschichten. Da ist der Geist, der ist in der Flasche und kann aus der Flasche nicht raus. Also alles, was mit der Flasche passiert, in der Welt, das passiert von Außengesetzen. Ja? Meist ist die Flasche weggeschwommen, weil wird sie irgendwo gesteckt. Der Geist ist völlig ohnmächtig. Das ist das Modell von Sartre. Ich würde sagen, Modell von Sartre ist Modell Geist in der Flasche. Und Geist wird sich ständig eingeschränkt, weil er aus der Flasche nicht rauskommt. Nun können wir...
Aber die Flasche als Einschränkung existiert nur durch die Freiheit des Geistes.
Ja, das ist ganz klar.
Sonst wäre die Flasche, objektiv gesehen, ist die, also für die Natur sozusagen, ist die Flasche keine Einschränkung.
Ja, das ist klar. Jetzt kann man, jetzt geht man weiter und denkt, wir haben die ganze Batterie solcher Flaschen. Ja? Zum Beispiel, wir öffnen so ein Weingeschäft für den Verkauf Geister in der Flasche. Ja? Weil das meistens ist nur ein Geist in der Flasche. Dann ist das auch die eigentliche Situation. Das ist die Situation von Matrix. Ja? Das ist eine Vision, viele Geister in der Flasche, die nur kommunizieren können äußerlich und spüren einen Unbehagen sozusagen. Die Frage ist, ist das so? Kant würde sagen, es ist nicht so, weil wir kommunizieren nicht nur in der Realität. Die Frage, die wir hier stellen müssen, ist tatsächlich, insofern die Sprache ein Teil der Wirklichkeit ist oder nicht. Sartre, denke ich, denn die Sprache ist ein Teil der Wirklichkeit. Ich denke, dass Kant denkt das nicht. Kant denkt, dass die Sprache transzendiert die körperliche Trennung.
Für Sartre ist gerade auch die Sprache kein Teil der Wirklichkeit. Nämlich die Sprache, insofern ich Sätze spreche, ist kein Teil der Wirklichkeit, sondern nur wiederum für den Blick des anderen, der meine Sätze objektiviert und zu Dingen macht, die irgendwelchen Sprachgesetzen unterliegen, ist sie ein Teil der Wirklichkeit.
Ja, ja. Ja, ja, das ist klar. Aber das bedeutet, dass sie objektiv, die Sprache ist Teil der Wirklichkeit. Das heißt, die Wirklichkeit ist eben ein solcher Ort, an dem die Sprache des anderen als Sprache des anderen fungiert.
Nein, nicht die Sprache des anderen, sondern meine Sprache für den Blick des anderen.
Ja, ja. Na, aber wenn ich dieser andere ist, dann die Sprache des anderen fungiert für mich als die Sprache des anderen. Ich sage, dieser und jener sagt das. Ja? Ich gebe zunächst einmal aus meiner eigenen Perspektive. Und ich sage, alles, was die anderen sprechen, sprechen sie als andere. Zum Beispiel, jemand sagt mir, ich bin unglücklich. Sagt, aha, derjenige ist unglücklich. Na gut. Ja, der andere sagt, ich habe Mangelschmerzen. Da sagt, aha, der hat Mangelschmerzen. Das heißt, alles, was ich von der anderen höre, ist die Sprache des anderen insofern, dass ich diese Sprache dem anderen zuschreibe. So wie er meine Sprache mir zuschreibt. Das ist so eine Beschreibung der inneren Zustände, Beschreibung der Zustände, die ein Teil der einer körperlichen Aktivität ist. Ja? So kann man sagen, wenn ich sage, ich bin traurig oder ich habe Kopfschmerzen oder Magenschmerzen, es ist genauso wie Wittgenstein sagt, wenn ich sage, oh, oh, ja, so. Ohne Sprache, ja. Das heißt rein körperliche lauten Bewegung. Wenn aber jemand zu mir kommt und sagt, 2 × 2 = 4, und das ist der schlagende Punkt, ist es die Sprache des anderen und kann ich überhaupt das einschätzen als die Sprache des anderen? Und wenn ich das sage, kann der andere überhaupt das sehen als meine Äußerung? Ist diese Zuschreibung in diesem Fall erfolgt? Man kann denken, ja, und man kann denken, nein. Ich tendiere dazu, zu sagen, Sartre denkt, ja, diese Zuschreibung findet auch in dem Fall statt. Das heißt, wenn ich sage, 2 × 2 = 4, dann denkt der andere, ach, Groß denkt, 2 × 2 = 4. Kant aber hat ein anderes Modell. Und wenn ich sage, 2 × 2 = 4, er sagt, das ist nicht der, der das sagt. Das ist nicht ich, das sage, sondern das ist die Sprache der Vernunft, und zwar eine Vernunft, die bei uns beiden wohnt. Das heißt, in diesem Satz, die Unterscheidung zwischen mir und der anderen, sprachliche Distanz, geht verloren. Ohne diese Voraussetzung kann man ein kantianisches Modell überhaupt nicht verstehen. Das ist die grundsätzliche Spannung zwischen unserer Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz einer Wahrheitsdimension der Sprache. Das heißt, Kant denkt, dass wenn die Sprache unbestreitbar wahr ist, und das ist die mathematische Logik, dann ist sie keine individuelle Sprache. Sartre wahrscheinlich macht diese Konzession nicht, würde ich schätzen.
Ja, das wäre eine Sprache, die nicht objektiviert werden kann, die nicht entfremdet werden kann.
Die nicht entfremdet werden kann.
Das würde Sartre sicherlich als utopisch darstellen.
Der würde es als utopisch darstellen.
Als unmittelbare Kommunikation der einzelnen Freiheiten untereinander.
Genau.
Als Wir-Subjekt sozusagen.
Genau. Es würde das genauso abtun, wie diejenigen, die sagen, das ist eine Form der Schwärmerei. Nun, ohne, eigentlich wollte ich das gerade sagen, dass wir in diesem Punkt, genauso wie wir gestern gesagt haben, ja, die Frage nach der Existenz, Verhältnis zwischen Existenz und Perfektion, ist so etwas das Entscheidende. Das heißt, ist das Perfekte perfekt, wenn dieses Perfekte nicht existiert? Also ist die Existenz selbst eine Art Perfektion oder nicht? Hier stellt sich eine subtile Frage, die leider nicht explizit behandelt wird von vielen Autoren. Man kann schauen, bei Sartre weniger. Er geht automatisch in bestimmte Voraussetzungen, die er nicht weiter expliziert. Voraussetzung besteht darin, dass sozusagen die Freiheit ist etwas, was dem Zwang, sagen wir so, was ist die Freiheit? Ist die Freiheit etwas, das dem Zwang absolut entgegengesetzt ist? Oder ist die Freiheit etwas, also die Freiheit sozusagen dem höchsten Zwang zu folgen? Der höchste Zwang ist offensichtlich der logische Zwang. Es ist der logische Zwang, es ist der Zwang der Wahrheit, weil wir diesen Zwang nur aus pathologischen Gründen, aber nicht aus moralischen Gründen nach Kant entsagen können. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel höre, 2 mal 2 ist 4, dann bin ich damit einverstanden, und zwar spontan einverstanden. Jetzt kommt jemand zu mir und sagt, das ist nicht so, es ist jetzt verboten, so zu denken. Und falls du das noch einmal wiederholst, dann wird der Kopf abgeschlagen. Ja? Dann sage ich, nein, also, jetzt sehe ich die Sache anders. Ja. Aber, so wie Galileus das sagt, und ich habe ihm, glaube ich, erzählt, dass ich mit dieser Situation, wie Galileo konfrontiert wurde, ganz konkret in einer Situation, wo ich einen Vortrag gehalten habe, und es war offensichtlich sozusagen richtig, was ich gesagt habe, das war einfach eine historische Tatsache, die ich zitiert habe. Und dann plötzlich ein offensichtlich Verrückter ist zu mir gekommen und sagt, wenn Sie das nicht revidieren, dann schlage ich Sie und bringe Sie hin. Und das war ganz klar, dann tun das. Und ich habe ganz spontan einfach gesagt, also es tut mir leid, ich ziehe diese Behauptung zurück, ja, weil der Mann, aber ich habe gesagt, weil der Mann mein Leben bedroht. Und ich finde, dass es gut und ratsam, feige zu sein, ziehe ich mein Schirm zurück. Das war sozusagen absolut unmittelbar. Nur, die Frage ist, wo kommt der Zwang? Ist der innere Zwang oder äußere Zwang? Ist die Zwang zu Wahrheit ein innerer Zwang, das heißt die Sprache der Vernunft selbst, dann ist dieser Zwang für mich kein äußerlicher. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, 2 mal 2 ist 4, das ist für mich nicht die Stimme des anderen, sondern das ist für mich immer schon meine Stimme, die das sagt. Auf der Ebene hört sozusagen die Entfremdung auf, eine solche zu sein. Gut, Sartre reflektiert das nicht, obwohl ich denke, dass er automatisch davon ausgeht, dass dieser Zwang auch ein äußerer ist. Ja? Das sagen viele Autoren, schon am Ende des 19. Jahrhunderts, beginnen sicherlich mit Autoren wie Dostojewski, Kierkegaard, die Ausgangspunkt waren auch für Sartre, dass der logische Zwang auch ein äußerer ist. Sie haben das zwar gesagt, sie haben es aber nicht begründet. Die Begründung kam von Foucault. Foucault, das ganze Werk von Foucault kann verstanden werden als Versuch zu beweisen, dass der innere Zwang der Wahrheit nichts anderes als interiorisierter äußerer Zwang der Institutionen ist. Und wir sollen sozusagen den Zwang der Wahrheit nicht nachgeben, weil es ist nicht unsere Stimme, die das spricht, sondern die Stimme der Institutionen. Diese Position,
wenn Hegel irgendwie sagt, dass ich nur quasi in einem anderen Subjekt meine eigene Freiheit erfahren kann oder nur mit einem anderen dominiert sein kann, das ist ja quasi wie diese Dialogsituation, in dem der andere etwas sagt, was genauso gut ich sage, hätte können und wäre weder meines gewesen noch deines, sondern einfach die Repräsentanz unserer Freiheit, wie dieser 2x2 gleich 4 Satz.
Ja.
Und dann geht bei Hegel auch sofort von diesem Schritt an, dieser Definition oder dieser Verortung der Freiheit, die jetzt gleich zu den Institutionen quasi.
Ja. Bei Hegel vorgezeichnet, aber bei Foucault umgedreht. Ja? Das heißt, Foucault im Grunde versucht das zu beweisen und zu begründen, wovon Sartre ganz spontan ausgeht. Ja? Auch weil er in einer sozusagen bestimmten literarisch-philosophischen Tradition schreibt. Dass der innere Zwang der Wahrheit eine Täuschung ist, es geht immer noch um einen äußeren Zwang der Institution. Und zunächst kommt die Institution und dann erst die Wahrheit.
Also bei Sartre gibt es aber gar keinen Zwang irgendwelcher äußeren Institutionen.
Ja, bei ihm gibt es alles nicht. Deswegen ist es bei ihm gibt es überhaupt keine Begründung. Warum die analytische Sätze, setzt sich damit nicht auseinander, warum analytische Sätze, er stellt sich diese Frage nicht, warum analytische Sätze doch als fremde Sätze mir erscheinen. Er stellt sich diese Frage nicht. Er setzt das einfach. Er sagt, alles was ich sage, ist für den anderen die Sprache des anderen und für mich, wenn anderer was sagt, ist für mich die Sprache des anderen. Also er fragt es nicht. Er fragt das nicht. Aber wenn ich jetzt beginne zu fragen, warum es so ist, ja, dann komme ich, denke ich, zu Foucault. Das ist mein Eindruck. Und ich komme dann zu Foucault und ich komme zu der Erklärung dieser Frage, dass die analytischen Sätze keine analytischen sind, dass die Vernunft nicht ursprünglich ist, sondern ein sekundärer Effekt der Institution. Ja, das wäre so eine Erklärung. Vielleicht gibt es eine andere, aber es ist die bekannteste.
Ja, aber Sartre kann man die wirklich nicht in den Mund nehmen.
Nein, das habe ich nicht.
Zumal es gibt
Sartre
ja...
Vielleicht
gibt es was Analoges, nämlich den Zwang zur Freiheit. Also es gibt so eine Art Zwang, aber der einzige Zwang, den es gibt, ist der Zwang zur Freiheit. Und es wäre vielleicht so.
Ja, aber es ist was anderes. Es ist was anderes. Weil ich stelle eine konkrete Frage, ja. Wie ist es mit der Wahrheit, mit dem Setzen der Wahrheit? Ja. Sartre stellt einfach diese Frage nicht. Ja? Er stellt diese Frage nicht. Er stellt diese Frage nicht, aber implizit beantwortet diese Frage, explizit stellt er nicht, aber implizit beantwortet diese Frage damit, dass in einem bestimmten Sinne, weil er auch die Sätze der Wahrheit anderen zuspricht.
Aber warum kann man überhaupt sagen, dass Sätze der Logik Sätze der Wahrheit sind?
Sie sind Sätze der Wahrheit, weil sie von der spezifischen Position, empirischen Position, würde sagen Kants, in Bezug, also von der Position der Flasche, in der empirischen Realität, wo der Geist eingesperrt ist, von der empirischen Realität unabhängig sind. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, dass dieser Tisch weiß ist, dann ist es eine empirische Aussage, die davon abhängt, in welcher Position mein Körper in diesem Raum befindet, wie ist die Beschaffung meiner Augen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt empirische, spezifische Voraussetzungen in meinem Körper und in Befindlichkeit meines Körpers, die mir dazu bringt oder auf der anderen Seite das ermöglicht, so etwas zu sagen, dass dieser Tisch weiß ist. Wenn ich aber sage, und deswegen ist es zwar Wahrheit, aber eine empirische. Empirische in dem Sinne, dass der andere, der vielleicht andere Augen hat, an einer anderen Stelle sich befindet, vielleicht das nicht für Wahrheit wahrnimmt. Also es gibt sozusagen eine gewisse Verständigungsnotwendigkeit hier. Bei der Satz 2 mal 2 ist 4, dieser Satz ist empirisch unabhängig. Das heißt, es war in diesem Sinne, dass wir keine spezifische Position, empirische Position unserer selbst in der Welt eingeben sollen oder können, die dieser Satz tangieren. Ja, dieser Satz steht für sich allein. Wir können diesen Satz entscheiden, ohne dass wir uns überhaupt auf unsere empirische Existenz Bezug nehmen. So wie es jemand sagt, 2 mal 2 ist 5, ich sage sofort falsch. Und wenn jemand anderer sagt, dieser Tisch ist schwarz, dann sage ich ihm, gucke besser an. Ja. Oder wenn ich sage, es weiß, jemand anderer sagt, schau besser, ist es eigentlich schwarz. Aber ich kann nicht sagen, schau besser auf den Satz, 2 mal 2 ist 5, dann siehst du, dass es schon richtig ist. Ja. Weil es gibt kein besseres oder schlechteres Schauen. Dieser Satz steht in einem empirisch unabhängigen Raum. Und ist es so, dann ist die Andersartigkeit unserer empirischen, die letztendlich empirischer ist, für diesen Satz ohne Bedeutung. Das ist der Punkt. Und Sartre macht einfach diese Unterscheidung nicht. Er macht diese Unterscheidung nicht. Er fragt nicht spezifisch nach diesen Unterscheidungen, sondern er macht pauschal jede Sprache zur Sprache des anderen. Und ich vermute, und ich bin absolut sicher, dass die Vermutung stimmt, weil er für ihn fast quasi eine Selbstverständlichkeit ist, ausgehend von einer gewissen immer schon vorhandenen sozialistischen Position, die das ablehnt. Dieser innere Zwang ablehnt. Wie kann man das ablehnen? Dann kommen wir zu Foucault. Also wie kann man das konstruieren? Nur, das Problem bei aller, sei es Ablehnung, sei es Zustimmung, das Problem besteht darin, und das ist die Reaktion auch auf dieses Moment der Forderung nach der Freiheit. Die Forderung nach der Freiheit, genauso wie alles, was Foucault sagt, sind auch logisch unterminiert. Das heißt, die Forderung nach der Freiheit ist auch letztendlich eine im Zwang der Logik verankerte Forderung. Insofern, dass ich irgendwie beweise, dass die Freiheit primär ist und so weiter und so fort. Also alle Dinge. Ich mache das plausibel. Die Frage ist, wo liegt der Grund für diese Plausibilität überhaupt. Ja? Eine Plausibilität, die mich dazu zwingt, dem anderen zuzustimmen, nicht in der Form, dass ich sage, der andere sagt das, weil er anders ist, sondern der andere sagt das, was es stimmt. Es könnte meine Stimme auch sagen. Ja, ich stimme dem zu, quasi automatisch. Das heißt, wir müssen mit Kant und mit vielen anderen die Frage stellen, nach der inneren Plausibilität, Überzeugungskraft und logischen Zwang hinter jeder Argumentation, inklusive der Argumentation, inklusive der Argumentation gegen diesen Zwang. Weil die Argumentation gegen diesen Zwang, die sozialistische Argumentation, ist auch eine Argumentation, die mit einer gewissen Logik operiert, ja, sonst schreibt man auch keine Bücher. Sartre will etwas beweisen und er will, dass seine Leser ihm zustimmen. Mir ist genügt es nicht, ja, und ist sogar beleidigend. Als Sprechende, wenn jemand sagt, aha, naja, jetzt ist mir schon klar, Groß denkt so, ja, das 224 ist. Das ist ein Tipp. Das reicht mir nicht aus. Ich möchte, dass derjenige, der rausgeht von meinem etwa Mathematikseminar, würde sagen, aha, jetzt weiß ich, dass es 224 ist. Nicht er weiß, ich weiß, sondern ich weiß das.
Ich will ja nicht nochmal mit Sartre kommen, aber zum letzten Mal. Also er schlägt vor, das so zu nennen, dass ich, wenn ich den anderen überzeugen möchte, für ihn zu einem faszinierenden Objekt werden muss. Das heißt, zu einem Objekt, was dem anderen suggeriert, dass er in Bezug auf mich als Objekt reine Freiheit ist, reine Subjektivität.
Ja, aber das bedeutet...
Das sind so ja. Techniken, die ich anwenden muss.
Ja, oder? Ja. Aber diese Techniken, die mir ganz klar sind, diese Techniken setzen voraus die Wahrheit eines pathologischen Zustands. Ja, noch. Das heißt, nur in einer Welt, in der ich immer ein Objekt bin, und das ist eine pathologische Welt und ein pathologischer Weltzustand, das heißt der Weltzustand der Aufklärung, für Kant, nur in dieser Welt bin ich für die andere interessant, nur als faszinierendes Objekt. Das heißt, ich verführe zur Wahrheit aus pathologischen Gründen. Dann kommt die zweite Frage nach, es ist so, faszinierendes Objekt ist das ein Objekt, das zu einer Wahrheit pathologisch, das heißt durch die Faszination, verführt und nicht durch die Wahrheit selbst.
Aber nur aus der Perspektive des anderen, aus meiner Perspektive sind es keine Pathologien.
Ja, ja.
Für mich selbst gibt es keine Pathologie.
Ja, ja, aber ich sage, aber jetzt denke ich aus meiner Perspektive, und zwar nicht aus meiner Perspektive des Sprechenden, sondern aus meiner Perspektive des Hörenden. Ja? Okay. Es ist meine Perspektive und andere spricht. Und es gibt so viele, die sagen, der ist so faszinierend. Das muss schon wahr sein, ja, so sagt. Ja? Und seine Stimme klingt so gut. Ja? Und so. Und ja, das ist Guru. Ja? Ich meine, das ist Guruhaftigkeit der Wahrheit. Sagen, dass die Wahrheit ist Ableitung von einer faszinierenden, faszinierenden Objekt oder Funktion eines faszinierenden Objekts, bedeutet, einfach zu sagen, zwischen Guru und Philosoph gibt es keinen Unterschied.
Ja, das ist ja auch.
Und Sartre? Ja.
Jeder Logiker ist ein
Guru. Ja. Es ist eine mögliche Position. Nun, es ist eine mögliche Position. Es ist eine Position der radikalen Aufklärung, es ist eine Position, die eine pathologische ist. Ja? Pathologische ist nur eben... Nein, es ist eine pathologische. In einer pathologischen Welt. Warum? Weil ich die Wahrheit aus dem Pathos ableite und nicht Pathos aus der Wahrheit.
Ich kann aber die Wahrheit nur aus dem Pathos ableiten als Außenstehender, weil ich ja die Subjektivität, die Freiheit, die Seele des anderen nicht sehen kann. Ich kann ja in den anderen nicht reinschauen.
Ja, ja, das Seele nicht.
Ich kann nur den Verdacht haben, dass der andere überhaupt hinter diesem pathologischen Objekt steckt.
Ja.
Ich sehe aber nur das pathologische Objekt. Das mehr kann ich nicht sehen. Ich sehe nur die Oberfläche.
Ja, das ist dieser pathologische Zustand. Das ist das, was Kant als pathologischer Zustand betreibt. Nur.
Aber es ist eine solche Oberfläche, die immerhin meinen Verdacht lenkt auf seine
Subjektivität. Es ist mir schon ganz klar. Nun, ich möchte Folgendes sagen. Dass Kant denkt, also ich enthalte mir die Meinung, ja? Es ist nicht ich denke, sondern Kant denkt, dass diese Oberfläche einen Bruch macht. Ja, da ist Bruch. Und dieser Bruch hat mit Seele nichts zu tun. Seele kann ich nicht sehen, weil Seele ist eine empirische Geschichte nach Kant. Was der Mensch denkt, ob er das denkt, wie er das denkt, wie er fühlt, völlig verschlossen, keine Ahnung. Aber es gibt Gedanken nicht der Seele, sondern der Vernunft. Er unterscheidet zwischen Seele hat Zustände und Seele ist pathologisch.
Ja gut, aber die Vernunft kann ich auch nicht sehen, das meine ich damit. Also diese Freiheit, diese Vernunft kann ich eben nicht sehen.
Das ist eben die Frage. Weil der Ausgangspunkt von Kant besteht darin, dass man die Vernunft sehen kann. Ja klar. Man sieht die Vernunft und das ist Ausgangspunkt auch nicht wahr von Husserl. Und zwar, ich zitiere wörtlich, ja, bei Husserl stellt eben diese Frage in Bezug auf Kant, mit dieser Argumentation. Und fragt sich, also Kant fragt sich tatsächlich nicht, ja, ob man die Vernunft sehen kann oder nicht, aber Husserl, das Kant reflektiert, macht das. Und er sagt, ja, man kann das machen. Und zwar, nehmen Sie dieses Beispiel, kommen wir zu diesem Beispiel zurück. Nehmen wir den Tisch und den Satz, der Tisch ist weiß. Ich höre diesen Satz und ich sehe den Tisch. Es gibt eine Diskordanz zwischen Sehen und Hören. Wenn ich sage aber, und das ist tatsächlich ein Beispiel von Husserl, 2 mal 2 ist 4, habe ich kein Verlangen, also phänomenologisch gesehen, irgendwo anders hinzuschauen, zum Beispiel Richtung Tisch. Woher kommt diesen Unwillen, irgendwo reinzuschauen, warum habe ich diese Verlangen nicht? Weil ich diesen Satz immer schon sehe als Satz. Denn, sagt, und das ist das der Phänomenologie, das ist der Hauptpunkt der Phänomenologie, sagt, ich kann die Sätze auch sehen. Sie haben eine sichtbare Form. Und eben dieses Sehen, dieses phänomenologische Sehen, gibt mir das Gefühl der unmittelbaren Evidenz. Das heißt, das Gefühl der unmittelbaren Evidenz ist nichts anderes als die Feststellung, dass ich keine zusätzliche Sichtbarkeit brauche, ich habe sie immer schon, wenn ich einen gewissen Satz anschaue. Ja? Und dann sagt er, es gibt die Möglichkeit, so mit Tisch umzugehen. Zum Beispiel, wenn ich sage, der Tisch kann weiß sein, brauche ich zum Beispiel Tisch nicht anzuschauen, sondern das Bild des weißen Tisches ist schon von mir als eine pure Form. Das ist übrigens Ableitung der Kunsttheorie, die er dann entwickelt, das ist die phänomenologische Kunsttheorie. Das sind alle Tische als ob. Also wenn Tisch als ob weiß ist, dann genügt es für mein inneres Auge, um ihn als solche zu konstituieren. Und so kann man sagen, in einer bestimmten Tradition, dass diese Oberfläche einen Riss hat. Und dieser Riss ist auf der Ebene der Vernunft. Ja, Vernunft macht einen Riss. Und Riss dieser Art, dass man fähig ist, die Gedanken, nicht alle, aber bestimmte, zu sehen, weil sie haben von sich aus eine Evidenz.
oder diese Evidenz selbst kann man ja dann nur wieder sehen, indem man zum Beispiel sieht, dass der andere erleuchtet ist. Das heißt, er strahlt irgendwie, freut sich.
Nein, auch wenn es
ab, oder?
Nein, auch wenn es furchtbar ist, wie Zombie aussieht, völlig runtergekommen, sehr griesgrämig.
Ja, aber meinetwegen auch dadurch, aber Simon hat es ja auch klargestellt, dass es gibt so eine Art Schmerz in diesem Menschen, der eben sich nur der Vernunft zuwendet, weil er von seinen pathologischen Neigungen absieht.
Und ja.
Dieser Schmerz ist auch immerhin sowas wie ein körperlicher Zustand.
Ja, beim Sprechenden, ja, aber nicht bei Zustimmen. Das Problem ist, dass Sartre immer spricht aus der Position des Sprechenden, ja, ich war Erlernte. Aber ich frage mich, oder viele andere auch, aber ich frage mich, wie ist das bei Hörenden? Also wann stimme ich zu? Und dann Diogenes, ja, der zeigt eben das. Also wenn er steht und in der Tonne sitzt, sieht furchtbar aus, aber trotzdem kann Wahrheit aussprechen. Dass es einen Bruch gibt zwischen Guruhaftigkeit auf der einen Seite und bei Sartre gibt es sehr, sehr viele Guruhaftigkeit, ja, er war sehr guruhaftig. Dass auf der einen Seite und der Philosophie verstanden als Streben nach solchen Sätzen, und das ist nicht die ganze Sprache, das ist nur eine Sektion, nach solchen Sätzen, die nicht einmal so etwas wie eine Interaktivität oder so etwas wie eine Verständigung oder so etwas irgendetwas brauchen, ja, nicht einmal die Kommunikation.
Ja, da müsste ja der Philosoph nicht mal einen Grund haben.
Ja, im Grunde schon, ja. Nee, nicht unbedingt, ja. Nicht unbedingt.
Was, du kannst so viel.
Nee, nicht unbedingt, ja. Ja, das ist wahr. Ja, nicht unbedingt. Das würde auch Kant wahrscheinlich nicht bestreiten. Und alle anderen auch. Das hat zum Beispiel Sokrates von Apakan nicht bestritten. Das Problem ist, dass...
Aber er hat den ganzen Tag auf dem Marktplatz geredet.
Ja. Er hat gesagt, sie wissen das alles. Immer schon, ja. Sie merken das auch nicht.
Aber sie brauchen ihn trotzdem als Geburtshelfer ihrer eigenen Gedanken.
Ja, also Propaganda. Philosophie versteht sich nicht als die Lehre der Wahrheit, weil die Wahrheit ist schon gegeben, sondern als Propaganda für diese Wahrheit. Das ist PR, Veranstaltung.
Ja, aber wozu braucht diese Wahrheit überhaupt Propaganda, wenn sie doch sich von selbst versteht?
Ja, das ist eine gute Frage, die tatsächlich das ein bisschen ins Wanken bringt. Aber das ist die Frage, die zum Beispiel, das ist die Frage, die zu einer, ja, ich würde das so beantworten, dass da wir in einer pathologischen Welt leben, neigen wir dazu, die anderen, wenn wir merken, dass sie aus Wahrheitsgründen nicht zur Wahrheit kommen, sie mit pathologischen Argumenten zu überzeugen. Man kann sagen, dass Philosophie, inklusive das kantianische Philosophie, ist eine zutiefst pathologische Veranstaltung. Ja, das ist ein Werben mit programmatisch unlauteren Mitteln für etwas, was eigentlich keine Werbung bedarf. Und eine anrüchige Angelegenheit. Ja, deswegen der Pferdefinition. Nur der Punkt ist der, dass man in der klassischen Philosophie, die ist nicht leicht abzuweisen. Ja, die ist nicht leicht abzuweisen. Viel, viel schwieriger, als es zu sein scheint, abzuweisen. Immer noch zwischen Wahrheit und Werbung für die Wahrheit unterscheidet. Ja, und sagt, wenn die Menschen nicht so pathologisch wären, wie sie sind, hätten sie schon die Möglichkeit, diese Wahrheit zu erkennen. Ja, so sagt er auch Husserl, ja, nicht wahr? Wenn ich von meinen Leidenschaften absehe, wenn ich von meinen Vorurteilen absehe, wenn ich von meinen Dinge absehe und einfach schaue auf 2x2, dann muss ich schon sehen, dass es 4 ist. Ja. Ja. Seine Philosophie ist die Werbung für diesen Zustand. Also er wirbt nicht für 2 und 2 ist 4, das ist interessant. Dafür wirbt er nicht, er lehrt das. Aber er wirbt, und zwar unermüdlich, und stirbt daran, jeden Tag, wofür? Für die Verwirrung der Reduktion. Das heißt, für den Zustand, aus dem gesehen, dieser Wahrheit sich als Wahrheit präsentiert. Das heißt, für ihn ist ein Unterschied zwischen Werbung und Wahrheit. Werbung ist das für einen Zustand, innerer Zustand, in dem die Wahrheit sich zeigt. Aber sie muss sich schon zeigen. Sie muss sich schon zeigen, für sie ist nicht beworben. Beworben ist der Zustand. Und so sagt auch Sokrates. Vergessen Sie, dass Sie Aristokraten sind. Vergessen Sie, dass Sie Demokraten sind. Vergessen Sie das, vergessen Sie jenes. Und in diesem Moment, wo Sie sich befreien von diesen pathologischen Neigungen und so weiter, merken Sie, was die Gerechtigkeit ist. Ja? Dann merken Sie das schon selbst von sich aus. Ja? Dann haben die Leute gesagt, na gut, jetzt bringen wir ihn lieber um, ja, als wir auch diese problematische Position uns überhaupt begeben. Ja. Das ist ganz klar. Nur, wenn man jetzt sagt, alles ist nur Werbung, alles ist PR-Veranstaltung, und zwar nicht nur der Zustand, in dem sich die Wahrheit zeigt und die Wahrheit selbst, und Institutionen und sozusagen vom Staat bezahltes Unternehmen, dann nimmt man sicherlich eine bestimmte radikale Position an, die ihre Berechtigung durchaus hat. Aber ich kann nicht wirklich guten Gewissens sagen, dass ich dem zustimme. Ja? Weil ich kann wirklich nicht sagen, dass ja, dass es ist, und zwar genauso, wie Plato das sagt. Ja? Es ist wirklich ein tiefer Gedanke und dieser tiefe Gedanke lässt mich nicht zustimmen. Ja? Weil ich bin irgendwie so überzeugt, wenn er sagt, ich sehe den schlechtesten Menschen, ich sehe den schlechtesten Verbrecher, der Erfolg hat im Leben. Aber das gibt mir nicht als Gegenbeweis. Weil vielleicht ist er deswegen ein Sieger, weil er nicht schlecht ist, sondern in bestimmten Sachen gut. Ja? Das heißt, wenn ich die schlimmste Werbung mir anschaue, wenn ich die schlimmste Werbung sehe, ich denke, wenn sie wirklich, also mich überzeugt das nicht, aber wenn sie wirklich die Leute überzeugt und sie gehen dann irgendwelche, ich weiß nicht, Bacardi rumtrinken, dann ist es vielleicht so, dass diese Werbeleute irgendetwas Wahres gesagt haben, was ich vielleicht übersehen habe. Ja, das könnte sein, ja. Dass irgendetwas Wahres steckt das drin. Und dass die Leute tatsächlich Bacardi Rum trinken, weil Bacardi Rum, ich habe es zwar nicht getrunken, aber vielleicht ist es wirklich gut. Ich meine, man kann das Problem bei der vielen, die sagen, alles ist nur Werbung und so weiter und so fort, dass sie irgendwie quasi automatisch davon ausgehen, dass Bacardi Rum nicht wirklich gut ist. Ja? Und das ist wirklich der Grund, warum die Leute ihn trinken. Aber diese Möglichkeit, ein wahrer Philosoph verwirrt diese Möglichkeit nie. Ja? Er muss immer denken, vielleicht sind die Sachen wirklich gut, auch wenn ich das nicht sehe. Und dann bricht die ganze Intelligenz zusammen.
Aber irgendwann dreht sich die Sache dann nur noch im Kreis. Also
ja, klar.
Der eine sagt, alle Wahrheit ist Werbung, der andere sagt, in jeder Werbung steckt aber doch Wahrheit drin und irgendwann dreht sich halt.
Nein.
Aber es ist
Nein, nicht. Eben, ich wollte zeigen, wo es nicht dreht. Ja? Es ist so, dass wenn ich Bacardi Rum ist, das ist ein wichtiger Punkt, das ist der Punkt, wo die Philosophie sich etabliert eigentlich und wo dieser Kreis bricht. Es gibt die Werbung für Bacardi Rum ist nicht die Werbung für Bacardi Rum. Die Werbung für Bacardi Rum ist die Werbung für das Trinken von Bakhtin. Und das ist der Unterschied. Ja, das heißt, ich bin nicht konditioniert durch diese Werbung, Bacardi-Rum gut zu finden. Ich bin nur konditioniert, Bacardi-Rum zu trinken. Dann ist das ist eben der Punkt. Ich trinke das Bacardi-Rum und sage, was ist das für eine scheußliche Sache. Das heißt, ich komme zu einem Ort der Evidenz, aber die Evidenz ist nicht programmierbar. Es ist die Werbung von dem Ort der Wahrheit und nicht für die Wahrheit selbst. Viele denken, dass, und das ist, denke ich, ein großer Fehler von Foucault und vielen anderen gewesen, auch die ganze institutionelle Kritik und vieles anderes mehr. Die Tatsache, dass ich dazu komme, bestimmte Produkte, sei es Mathematik, sei es Wahrheit, sei es Bacardi-Rum zu konsumieren, präjudiziert nicht meine Evidenz in Bezug auf diese Bacardi-Rum. Die Werbung, zwischen Werbung auf der einen Seite und der Offenbarung oder Evidenz auf der anderen Seite, gibt es einen Bruch. Und dieser Bruch ist genau der Ort, an dem meine Freiheit des vernünftigen Wesens etabliert. Und wo es zu keinem Kreis führt. Das ist, deswegen gibt es immer so eine Gefahr, wo man sagt, die Menschen werden so programmiert, dass sie, wenn sie Bacardi Rum trinken, tatsächlich es gut finden. Ja, durch die genetische Manipulation zum Beispiel und so. Sie werden sozusagen zu quasi Automaten.
Na, Werbung ist aber keine Programmierung.
Aber Werbung ist keine Programmierung. Und deswegen das sagen
sie.
Und das ist der Bruch. Und deswegen dreht es nicht im Kreis.
Aber Sartre würde nie behaupten, dass Werbung Programmierung ist.
Ja.
Es ist Verführung, aber die Verführung kann auch genauso gut scheitern.
Ja, weil bei Sartre, nein, es geht nicht darum. Nein, es geht nicht darum. Gehen wir zur Urszene zurück. Ja? Also, ich sitze da und bewundere eines Philosophen, einen Guru, als redender Gegenstand. Ja? Der ist für mich so wie ein Instrument. Es ist so eine Maschine, die redet. Ja. Gut. Diese Maschine fasziniert mich. Und dann sage ich, das, was er sagt, verführt mich. Ich sage das vielleicht nicht, was das verführt mich. Solange er redet und solange diese Rede mit ihm verbunden ist. Und ist Teil von ihm. Aber seine Rede ist weder die Rede im Namen der Wahrheit, noch ist sie Wahrheit, noch was auch immer, sondern seine Rede ist die Werbung für die Wahrheit. Er wirbt dafür. Und dann kommt zu einem gewissen Bruch, wo ich vielleicht nach Hause gehe, aber im Grunde momentan, im Grunde im Moment des Gehirns selbst, wo ich sage, der Mensch zwar faszinierend und ich bin verführt, aber 2 mal 2 ist doch 4 und nicht 5, auch wenn das brillant behauptet. Ja. Das heißt, es gibt einen Bruch zwischen Faszination der Rede, die für eine Wahrheit wirbt, und meiner individuellen Fähigkeit, diese Wahrheit als eine evidente oder nicht evidente zu erleben. Es gibt keine unmittelbare Übergang. Es gibt einen Sprung. Und dieser Sprung ist der Ort der Philosophie, der Ort der Freiheit und der Ort der Vernunft. Ja. Mich kann niemand letztendlich, mich kann jeder verführen, aber niemand überzeugen.
Aber das bedeutet, dass ich zuvor bei einem anderen Guru gelernt habe, dass 2 mal 2 eigentlich 4 ist.
Nein.
Nur dann kann ich sagen.
Nein, weil es einfach wahr ist. Ja, das ist das so. Nein, nicht deswegen. Das ist so. Ja. Und deswegen, aber es ist ein Argument von Foucault. Es ist ein Argument von Foucault. Deswegen habe ich Foucault, also ich habe von Anfang an gesagt, dass wenn man einen Sinn, also überhaupt eine argumentative Kette aufbauen will, kommt man zu Foucault. Dass man trainiert ist, gedrillt ist, dass man schon gehört hat, dass 2 und 2 4.
Nein, man ist nicht trainiert und gedrillt, sondern man hat irgendwann gesagt, ja, okay, das ist es. Also aus freien Stücken. Es gab so einen Vorschlag. zweimal zwei ist vier, dann haben wir gesagt, okay, das nehme ich jetzt an, das akzeptiere ich.
Und nicht alle haben zugestimmt.
Und nicht alle
haben zugestimmt. Das ist ja auch, dann das Evidente, manche sagen aber wirklich, die sind nicht zu überzeugen. Man sagt denen die ganze Zeit, zwei und zwei ist fünf, bei dir schätze ich einfach nicht.
Genau, Wittgenstein müsste seine Schüler schlagen, damit sie sowas
anschauen. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Es ist zwar. Es ist zwar so behauptet und wird so behauptet immer wieder. Die Frage ist nur, dass diese Behauptung keine andere von sozusagen Beschaffenheit als diese 2 und 2 und 4. Der Punkt ist doch letztendlich der, dass wir dieses, dass dieser Sprung von der Werbung zur Zustimmung selbst, dieser Sprung können wir psychologisch erklären. Es gibt keine Gründe, das nicht zu tun. Aber wir können es auch durch die Zugehörigkeit von allen zur Vernunft erklären und dagegen ist auch nicht einzuwenden. Das heißt, wir können zumindest mit Kant sagen, dass wir zu 2 und 2 gleich 4 sowohl durch die pathologische, wir können uns ein Modell vorstellen, dass wir die Wahrheit nur auf pathologischen, das heißt nicht aus Gründen der Wahrheit selbst, durch die Verführung, Faszination und so weiter kommen. Oder jemand hat uns das schon gesagt. Und das ist nicht abzuweisen. Aber die Behauptung, dass 2 und 2 schlicht und einfach wahr ist, und schlicht und einfach wahr, bedeutet nichts anderes als Folgendes, dass wir unsere Vernunft überhaupt nicht betätigen können, dass wir das gar nicht benutzen können, wenn wir das nicht denken. Dass wir können überhaupt nicht denken, wenn wir das nicht denken. Weil unsere Vernunft ist so beschaffen, dass sie anders nicht verwendbar ist. Das ist die Funktion. Und das ist sehr, sehr schwierig aufzustreiten. Also wirklich schwierig. Ja? Weil solange ich einfach da sitze und sage, und betätige meine Vernunft nicht, ja? Und sage, stimmt nicht. Ja? Erzähl mir das, 22. Ja? Dann aber beginne ich meine Vernunft zu betätigen. Ja? Zum Beispiel, ich mache eine Steuererklärung. Ich gehe dann und kaufe mir was und so weiter. Und sage der Verkäuferin, warum haben Sie mir statt 2 Pfennig 3 Pfennig gegeben? Und zwischen 2 Pfennig und 3 Pfennig gibt es ja keinen Unterschied. Ich sage, na doch! Ja. Und so geht es weiter. Und es ist nicht so, dass es so ein Geldsystem ist, das mir dazu zwingt und so weiter. Das ist nicht so, es ist nicht die Praktik. Es ist nicht die Praktik als Kriterium der Theorie, es ist nicht Anwendbarkeit und so weiter, es ist kein Pragmatismus. Es ist einfach so, dass wenn ich aktiv beginne, meine Vernunft zu betätigen, wenn ich mich selbst etwas erklären will und so weiter, ich kann das auf eine andere Weise nicht tun. Das ist das, was Kant versucht zu sagen. Eine passive Ablehnung ist immer möglich. Aber die Vernunft ist so beschaffen, ich komme an diese Beschaffenheit als Denkende schlicht und einfach nicht vorbei. Und zwar unabhängig davon, was mir irgendwelche Philosophen und Guru sagen. Ich komme daran nicht vorbei.
Ich würde auch zumindest bezeichnen, dass Kant auch in dem Zusammenhang nicht von Menschen spricht, sondern von vernünftigen Wesen irgendwie. Also das sind bestimmte Menschen.
Ja, ja.
Art von Menschen nicht. Also,
ja, ja.
Und ich glaube, darauf reagiert ja auch Foucault dann irgendwie.
Also, es geht
sind halt nur bestimmte Vernunft, solche, die nach der Vernunft funktionieren. Das sind halt nicht die Menschen. Das ist keine Gattung oder so.
Ja, aber für Kant ist doch der Mensch schon vernunftbegabtes Wesen und so als Aufklärung.
Ja, aber irgendwie ist es manchmal erstmal eher wechselt, aber hier kommt immer nur vernünftige Wesen an. Also er sagt hier nie die Menschen oder Menschen, die Gattung oder irgendwie Menschen, Wesen oder
irgendwas. Weil das ist alles empirisch, ja. Und er sagt an einer Stelle genauso, was Russell dann weiter wiederholt, er sagt, jedes denkbare vernunftbegabte Wesen, sei es Gott, Engel und so weiter, Sie müssen so denken, weil der Gebrauch der Vernunft zwingt uns dazu. Ja, die Vernunft ist so beschaffen. Vernunft ist nicht etwas, was wir frei sind, beliebig zu gebrauchen. Vernunft können wir nur so gebrauchen und nicht anders. Das ist in vielen Fällen können wir Vernunft frei gebrauchen, so wird das für sich halten. Aber es gibt bestimmte Grenzen, es gibt bestimmte Bedingungen dieses Gebrauchs. Und diese Bedingungen dieses Gebrauchs, die Beschaffung der Vernunft selbst, und zwar jede mögliche Vernunft, verankert sind, die kann man nicht umgehen. Die kann man nicht umgehen, die kann man nicht rezidieren. Die brauchen auch keine Werbung, sondern an dem Moment, an dem wir beginnen zu denken, zu agieren und so weiter, wir tun es einfach so. Es ist auch kein Determinismus im Sinne eines empirischen Determinismus, das ist durch irgendwelche Ursachen. Es ist das Zeitbedingung.
Aber ich frage mich, ob man für sich allein zu diesen Wahrheiten kommen würde oder ob es nicht doch ein Mittel ist auf dem Weg zur Intersubjektivität.
Ja, das. Ich glaube, das ist eine Frage, die immer noch eine empirische ist. Ja. Weil auf der Ebene der Betätigung der Vernunft gibt es keinen Unterschied zwischen Mannigfaltigkeit und dem Einzelnen und so weiter. Es ist eine transzendentale und keine empirische Ebene. Das Problem ist, dass man das wirklich transzendental denken kann. Es ist keine empirische Bedingung, die darin besteht, dass man allein ist oder mit vielen und so weiter. Es ist keine empirische Ursache oder keine empirische Vorgabe. Es ist ein transzendentaler Vorgang. Das heißt, das Ding Vernunft ist einfach so beschaffen. Wir stecken in einer. Wenn wir so etwas überhaupt tun wie denken, können wir es nicht anders.
Aber es schwingt doch immer damit bei mir, dass die Vernunft irgendwie größer ist als ich. Also dass die Vernunft etwas ist, was über mich hinausgeht. Also es muss jetzt nicht sein, dass andere Wesen daran partizipieren und ich mich deswegen mit denen gemeinsam in eine Gemeinschaft fühlen sollte. Aber es ist nur deswegen interessant, würde ich sagen, weil diese Vernunft eben nicht mit mir identisch ist, weil sie über mich hinausgeht, eigentlich nicht zu mir gehört.
Genau.
Mich dadurch genau. Irgendwie doch größer macht, universal macht, sozusagen allmächtig macht.
Nein, dann würde ich nicht sagen, ohnmächtig macht. Ohnmächtig sagt, eben bei der Verfügungsgewalt, also das Gefühl kommt daher, dass die Verfügungsgewalt hier endet. Und ich sage das, ich habe das schon gesagt, als wir dann früher gesprochen haben, dass das eigentlich Unbewusste ist die Vernunft. Das heißt, das, was der Verfügungsgewalt sich tatsächlich entzieht, ich kann mich nicht entscheiden, anders zu denken, als ich denken kann. Ja, das ist der Punkt. Auch wenn ich sage, jetzt werde ich denken, 2 und 2 ist 5, das klappt nicht. Das ist so eine falsche Pose. Das hat keine innere Realität. Ich kann das nicht einfach anders machen. Es ist dann gekünstelt. Ja, wenn ich wirklich das machen will, so wie ich das kann, dann muss ich das so machen. Es entzieht mir insofern, dass ich meine Vernunft nicht beliebig gebrauchen kann. Das ist sozusagen, gewisse Grenzen meiner Entscheidung sind für Fußgewalt. Ich kann das nur so nicht anders. Ja. Sie wollten was machen.
Ich hatte mich nur erinnert an eine Mathe-Schrift mit unserem Mathe-Lehrer.
Ja, ja, klar, könnte man, aber man macht das genauso aus der logischen Überlegung. Das heißt, man sagt, in diesem System, der Arithmetik und so weiter, ist es so 22, 5. S4. Aber wir können ein anderes System vorschlagen, in dem es anders sein wird, mit 1, 2, 3. Nur, es gibt ganz klare Regeln, wie wir von einem System zu einem anderen System übergehen. Das heißt, wir können nicht sagen, dass im System der Naturzahlen 1 ist 1, 2 ist, sondern wir können die Zahlen selbst anders definieren in einem anderen System, dann klappt das ja auch. Das heißt, um zu erreichen, dass 1 aus 1 3 ist, müssen wir etwas unternehmen, zum Beispiel ein anderes mathematisches Modell entwickeln, in dem zum Beispiel, und das hat Ihr Lehrer gemeint, in dem zum Beispiel die Geraden nicht gerade verlaufen, sondern sich treffen. Und dass wir diese Anstrengung brauchen und eben dieses andere alternative System entwerfen müssen, um dazu zu kommen, dass 1 und 1 3 ist, bedeutet, dass wir, dass sozusagen die Vernunft uns bestimmte Bedingungen auferlegt. Ja? Vernunft zwingt uns dazu, der Gebrauch der Vernunft selbst zwingt uns dazu, irgendetwas zu unternehmen, ein anderes System zu entwickeln, um zu dieser Aussage zu kommen. So einfach zu dieser Aussage zu kommen, können wir nicht kommen. Weil die ist im normalen System der Zahl falsch. Es ist einfach nicht so. Es gibt ein gewisses Schweigen, in dem man die Wahrheit an sich anscheinend betrachtet in sich selbst. Was machen wir? Machen wir Pausen, weitere Diskussionen? Wir haben die Zeit überzogen. Oder